Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 460 des Politik-Podcasts aus dem Hauptstadtstudio. Und wir zeichnen auch am Freitag, dem 23. Januar um 13 Uhr und 53 Minuten und fast 30 Sekunden nach einer Woche, in der es viele Aufs und Abs gab. Ob diese Aufs tatsächlich positiv konnotiert sind, werden wir gleich noch besprechen. Aber wir versuchen diese Woche, die in Davos begonnen hat, mit ihren verschiedenen Wendungen zusammenzufassen und zu schauen, was folgt daraus. Und entsprechend sind auch die Ortsmarken gewählt für diesen Podcast. Ich schaue aus Berlin einmal nach Brüssel.
Hi Katharina, Klaus Remme hier, grüß dich. Du weißt, ich mache hier im Studio vor allen Dingen außen- und sicherheitspolitische Berichterstattung. Was soll ich sagen? Es ist eine Woche, die für zwei gereicht hätte. Ich mache den Job schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 10 so dichte Tage hintereinander erlebt habe. Und die Strecke war nicht nur lang, wie du sagst, sondern es war eine Achterbahn. Und das machte die Woche so besonders. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, auch weil die Komplexe ineinander wirken. Also so ein ganz dickes Geflecht da war. Und meine Woche, wenn ich von einer Woche rede, begann wirklich nicht Montag, sondern sie begann am Samstag mit der Zolldrohung von Donald Trump.
Ja, das ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, dieses Jahr geht schon irgendwie ein halbes Jahr und nicht erst ein paar Wochen. Die nächste Ortsmarke ist Washington D.C. Dort sitzt der Jasper.
Hier ist Jasper Barenberg, genau. Ich habe das alles zunächst hier verfolgt mit einem Präsidenten im Weißen Haus, der ja hier schon seine Jahresbilanz gezogen hat und sich selbst über alle Maßen gelobt hat und der, wie ich wahrgenommen hat, mit unglaublichem Selbstbewusstsein sich auf den Weg nach Davos gemacht hat. Und dann kam eben diese abrupte Kehrtwende dort. Und wir versuchen uns alle einen Reim seitdem darauf zu machen. Also ich habe das von hier aus beobachtet und habe gestaunt über die Rede und die Folgen und die Tage danach.
Hier sitzt Katharina Hamberger im Berliner Hauptstadtstudio. Das muss vielleicht auch nochmal dazu gesagt werden. An euch beide direkt zu Beginn mal die Frage. Jetzt haben wir diese Tage hinter uns, diese Woche hinter uns, in der es eben, na, Jasper hat es angesprochen, diese Kehrtwende gab beim Thema Grönland. Es soll angeblich ein immerwährender Deal auf dem Weg sein, diese Region zumindest betreffend. Können wir uns jetzt alle wieder zurücklehnen?
Wir können uns auf gar keinen Fall zurücklehnen. Nein, die Gefahr ist da, denn der EU-Gipfel gestern Abend fand natürlich unter anderen Vorzeichen statt, als er ursprünglich mal geplant war. Das alles hektisch und auch nur wenige Tage lang. Aber dass da dann am Vorabend, wir reden also von Donnerstag, eine Kehrtwende von Trump stattfinden würde, das war so nicht anzunehmen. Es gab auch schnell erste Fragen, Mensch, macht das noch Sinn? Hat sich doch jetzt erledigt? Müssen wir da jetzt wirklich alle zusammenkommen? Aber das waren Fragen, die schnell erstickt wurden, glaube ich, und zu Recht. Ich finde, es wäre ein falsches Signal gewesen und es hätte Trump in völlig unzulässiger Weise Recht gegeben, wenn dieser Gipfel daraufhin gestrichen worden wäre. Er galt der Selbstvergewisserung, das war dringend nötig. Und die Frage, wie geht man denn mit diesem Präsidenten um nach all dem, was wir in dieser Woche erlebt haben, die stellt sich natürlich völlig unabhängig davon, wie diese Grönland-Geschichte ausgeht.
Und Jasper, siehst du es ähnlich?
Ich sehe es ganz ähnlich. Was wir hier seit einem Jahr erleben, ist ja innenpolitisch ein ungezügelter, ungebremster Donald Trump, der mit aller Wucht und aller Rücksichtslosigkeit seine Agenda hier durchsetzt. Und zuletzt hat sich immer mehr, insbesondere nach der Militärintervention in Venezuela, gezeigt, dass er auch sich in der Lage sieht und mit aller Kraft versuchen will, die Weltpolitik, die internationale Politik mitzugestalten. Und ich glaube, bei dieser Kehrtwende muss man insofern vorsichtig sein, als er in seiner Rede in Davos, um nur einen Puzzlestein herauszugreifen, ja auch gesagt hat, wenn wir das alles so bekommen, wie wir uns das wünschen, dann werden wir dankbar sein und wenn nicht, dann werden wir uns daran erinnern. Insofern ist da ein großes weiteres Fragezeichen hinzugekommen, was die Zuverlässigkeit der Vereinigten Staaten und was die Zuverlässigkeit von Donald Trump mit Blick etwa auf die NATO angeht. Also da ist überhaupt kein Anlass, jetzt zu glauben, dass es damit vom Tisch wäre.
Ich glaube, damit haben wir so ein bisschen das Stimmungsbild gezeichnet, das jetzt am Ende dieser Woche übrig bleibt. Also es vielleicht alle einmal kurz durchgeschnauft haben, so würde ich das sehen, aber dass trotzdem die Stimmungslage sehr, sehr angespannt bleibt, weil man eben nicht weiß, was als nächstes kommen wird und dass man weiß, es könnte alles noch einmal wieder schlimmer werden. Ich würde in der Chronologie jetzt einfach mal rückwärts gehen in dieser Woche. Klaus, du hast den EU-Gipfel, den EU-Sondergipfel schon angesprochen, der in Brüssel stattgefunden hat, der eigentlich einberufen worden ist wegen der Grönland-Frage. Und du hast auch schon mir die Frage vorweggenommen, die ich dir eigentlich stellen wollte, was eigentlich noch notwendig ist, sich zu treffen. Aber was sind denn jetzt Ergebnisse dieses Gipfels? Was bleibt da übrig unterm Strich?
Ich glaube, es war wichtig, dass man zunächst einmal im Kreis der 27 an einem Tisch saß. Denn auch wenn wir jetzt über die Tage, die in Davos mündeten und auch in die Eskalation führten und dann wieder in die Deeskalation, wenn wir über all das sprechen, dann war in den Tagen immer wieder der Kreis der Gesprächspartner ein unterschiedlicher. Selten war es ein Gespräch mit allen EU-Staats- und Regierungschefs. Das ist eigentlich nie passiert. Und auch nach der Eskalation habe ich mich gefragt, wann kommt die Erklärung der 27? Wann kommt das Zeichen der Solidarität nicht nur mit Dänemark, sondern mit den 6 betroffenen EU-Partnern, die da mit Strafzöllen bedroht wurden, offensichtlich durch ihre Haltung in der Grönland-Frage. Und gestern Abend kamen diese 27 dann zusammen, ja, unter anderen Vorzeichen, aber dennoch war Gelegenheit, sich da mal in die Augen zu schauen und zu sagen, wo sind wir hier? Haben wir was gelernt? Ja, würden die meisten sagen. Sind wir immer noch geschlossen oder besteht hier die Gefahr angesichts der Tatsache, dass keine Richtungsentscheidung getroffen werden musste, dass man sich nicht mit der Frage Bazooka ja oder nein beschäftigen musste, sind wir hier plötzlich wieder in den unterschiedlichen Ecken und Lagern, die wir in der EU kennen? Meine Antwort darauf ist, das werden wir noch sehen. Gestern klang es alles so, als habe die EU dazugelernt, als habe sie auch positiv dazugelernt, weil sie gemerkt hat, wenn wir hier Instrumente auspacken und glaubwürdig den Eindruck vermitteln, dass wir bereit sind zu reagieren, dann bewegt sich etwas auf der Gegenseite. Das scheint mir das wichtigste Ergebnis.
Ist ja auch mal schön, dass man mal was Positives sagen kann, ne, in diesen Zeiten. Diese Geschlossenheit, also das ist auch meine Frage, würdest du sagen, die ist tatsächlich tragfähig? Denn wir haben ja schon sehr unterschiedliche Interessen. Du hast diese Handelsbazooka angesprochen, muss man vielleicht noch mal kurz erklären, dieses Zwangsinstrument, dass wenn die EU politisch erpresst wird, dass man dann mit sehr, sehr strikten Regelungen, Maßnahmen zurückschlagen kann, Marktzugängen beispielsweise, Zöllen und so weiter. Da gab es ja doch sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie man damit umgehen soll. Da gab es die Franzosen, die gesagt haben, das müsst ihr sofort sehen. Dann gab es die Deutschen, die gesagt haben, erstmal eine Druckkulisse vielleicht aufbauen. Und es gab andere, die das gar nicht wollten, die gesagt haben, ja, ist doch uns eigentlich egal, wer damit Zöllen bedroht wird, um das mal zuzuspitzen.
Ja, genau. Antizwangsinstrument, so heißt es, weil man sich ja gegen den Zwang anderer, also Drittländer, wehren muss. Und man muss ja auch sagen, das Ganze wurde mal entworfen und mit dem Hintergedanken möglicherweise als Antwort auf ein offensiv bis aggressives China, dass der erste Einsatz dann möglicherweise für die Vereinigten Staaten in Frage kommen würde. Das hatte, ich glaube, im Jahr 2023, als das Gesetz entworfen wurde, wirklich niemand für möglichst gehalten. Und du hast ja schon erwähnt, dass es eben unterschiedliche Gruppen gibt in der Europäischen Union und unterschiedliche Farben. Und die Italiener, die sagen, halt, wir verstehen uns so gut mit dem Trump. Und ich glaube, würde eine Giorgia Meloni sagen, es führt weiter, wenn wir diesen Draht geschmeidig halten. Und deswegen weiter auf Dialog setzen. Die Franzosen sind anders drauf. Berlin sitzt irgendwo in der Mitte. Wenn wir über das Antizwangsinstrument jetzt weiter reden wollen, dann muss ich sagen, dafür wären selbst in dem Drohszenario, das Trump gemalt hat, die Mehrheiten fraglich gewesen. Es ist immer nur, das muss man wissen, bei diesen Handelsfragen eine qualifizierte Mehrheit notwendig, aber also allein die Tatsache, dass Ungarn da jetzt ausscheren würde, das wäre noch nicht gefährlich für eine geschlossene Haltung der Europäer, aber vor diesem Anti-Coercion-Instrument, so heißt es auf Englisch, da wären, glaube ich, viele zurückgeschreckt. Aber es gab die 93 Milliarden Euro Antwort von Gegenzöllen. Das alleine hat Trump, glaube ich, beeindruckt. Nicht als monokausaler Grund, warum er eingeknickt ist. Und so würde ich es nämlich bezeichnen. Aber als ein wesentliches Element dafür. Und die Europäer haben diesen Erfolg gestern beim Gipfel für sich in Anspruch genommen.
Also Klaus, wenn ich das jetzt nochmal nachfragen darf, weil hier wird ja generell immer nur von Europa gesprochen und da sind die Schattierungen bei den Beobachtern nicht so da. Aber war dein Eindruck, ist deine Wahrnehmung jetzt nach dem Gipfel, dass die 27 in dem Gefühl auseinandergegangen sind, in dem Eindruck, unsere Wirtschaftsmacht hat jetzt mit, wenn nicht entscheidend, dazu beigetragen, dass Trump einen Rückzieher gemacht hat. Ist das der Eindruck, mit dem die 27 auseinandergehen, dass sie das
mit dazu beigetragen hat? Ja, mit dazu beigetragen hat. Ich glaube, alle sind bereit zu konzedieren, dass wir es mit einem Mix zu tun haben. Und in diesen Mix, da wirst du bestimmt gleich noch mehr drüber erzählen, gehört die amerikanische Innenpolitik, gehört die Meinungsumfrage in Bezug auf Grönland. Es gehört dazu die Reaktion der Finanzmärkte. Also wir haben es wirklich mit einem Mix zu tun, der aber dazu führte, glaube ich, dass Donald Trump am Donnerstag in einer Situation war, in der er, man kann es ja kaum glauben, mit dem Rücken zur Wand stand. Er hatte überreizt und ich glaube, er hat es eingesehen. Und er musste es einsehen, als er feststellen musste in Davos spätestens, Dänemark wird hart bleiben mit den roten Linien. Die Europäer sind hart. In der NATO ist er isoliert. Er hat die Meinungsumfragen gegen sich, die Finanzmärkte und den Kongress. Es blieb schlicht nichts mehr, als über eine Brücke zu gehen, die ihm in Davos gebaut werden musste. Und die Europäer waren klug genug, diese Brücke zu konstruieren, nicht erst am Donnerstag. Diese Brücke ist in den Tagen davor entworfen worden. Mark Rutte war lediglich derjenige, der den Weg über diese Brücke gezeigt hat.
Ich glaube, wir müssen einmal diese Brücke auch skizzieren. Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, muss man auch vielleicht nochmal dazu sagen, aber diese Brücke, wie die aussieht. Wir kamen ja nach Davos mit der Situation, dass Donald Trump gedroht hat, Grönland zu kaufen oder wie auch immer zu übernehmen und auch in seiner Rede, dass er nicht abgeräumt hat, sondern nur erstmal gesagt hat, ich werde da nicht mit militärischen Kräften aufmarschieren. Ich werde, da werdet jetzt alle erleichtert sein, aber das werde ich nicht tun. Aber alles andere ja nicht zurückgenommen hat. Und ein paar Stunden später kam dann die Meldung, es gibt einen Deal, einen laut Donald Trump jetzt immerwährenden Deal zu Grönland, von dem man sagen könnte, das hätte man ja eigentlich alles schon ein paar Wochen vorher haben können. Wie sieht denn dieser Deal aus, Klaus?
Ja, ich würde ihn noch nicht Deal nennen. Wir haben ihn, glaube ich, in den letzten Tagen immer den Rahmen für eine mögliche Vereinbarung genannt. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, denn alles andere würde, glaube ich, das Mandat von Rutte erheblich erweitern. Und er hat dieses Mandat nicht gehabt. Hier, da redet ein Mann und er redet deshalb mit Donald Trump, weil alle, zumindest alle in Europa wissen, dass der Rutte einen Ton gefunden hat, mit dem er Donald Trump bewegen kann. Das reicht noch nicht aus, um diesen Erfolg zu erzielen, diese Einigung am Donnerstagabend. Und deswegen sage ich, hatte das Ganze einen Vorlauf. Das erste Mal, dass der Mark Rutte als NATO-Generalsekretär mit Trump telefoniert hat, das war unmittelbar nach Äußerung der Zolldrohung. Das war schon am letzten Wochenende. Und seitdem wird kommuniziert im Kreis der größeren EU-Staaten, also Frankreich, Großbritannien, Deutschland, im Kreis der Betroffenen, Dänemark dazu, Norwegen dazu, die anderen EU, die Niederländer, also diejenigen, die sich an dieser militärischen Erkundungsmission beteiligt haben und die Trump offensichtlich bestrafen wollte. Und da hat sich dieser Deal abgezeichnet, der zunächst einmal daraus besteht, ganz offensichtlich und klar am plakativsten, beide Seiten nehmen ihre Zolldrohungen zurück. Können wir gleich drüber reden, was das auf Seiten der Europäer bedeutet. Die Europäer konzedieren, dass die Amerikaner ein Stationierungsbedürfnis auf Grönland haben. Also die Bereitschaft, diesen bilateralen Vertrag mit Dänemark aus dem Jahr 1951 auf die Füße des 21. Jahrhunderts zu stellen und zu sagen, wie gehen wir mit dieser amerikanischen Basis um? Kommen zusätzliche dazu? Wie machen wir es mit der Raketenabwehr? Gibt es da diesen, in Anführungsstrichen, Golden Dome, von dem Trump spricht? Über all das können wir reden und da werden die Dänen und auch wir anderen Europäer keine grundsätzlichen Hürden aufbauen. Wir sind bereit, in die Sicherheit der Arktis mit hinein zu investieren und dann soll es noch gegangen sein, da wird es dann so ein bisschen hakelig, um langfristige Perspektiven, was die Gewinnung von Bodenschätzen auf Grönland angeht, was die Kontrolle von Investitionen auf Grönland angeht. Da sind wir in einem Bereich, wo spätestens schnell zu vernehmen ist aus Grönland und auch aus Dänemark, hallo, das kann ja wohl ein NATO-Generalsekretär nicht entscheiden, kann er auch nicht, aber Das sind Dinge, glaube ich, die wurden angerissen, sie wurden nicht eingestielt, aber Verhandlungen darüber, natürlich dann auch und zuvorderst mit Kopenhagen und Nuuk, die konnte Rutte vorbereiten.
Da ging es ja auch bei den Rohstoffen um die Frage, inwieweit China und Russland tatsächlich da auch Zugriff darauf bekommen könnten oder eben nicht bekommen sollen. Ich glaube, das ist das, was Trump immer wichtig war. Ich fand interessant, in den Wochen davor, in den Tagen davor, als diese Zolldrohungen auf dem Tisch lagen, inwieweit man jetzt nur aus Berliner Perspektive versucht hat, das immer wieder auch auf sachliche Ebene herunterzuholen und das gar nicht so emotional eskalieren zu lassen, indem man immer nur gesagt hat, wir verstehen die Sicherheitsbedenken der Amerikaner, das ist auch richtig so, wir lassen uns aber eben nicht erpressen. Das sind die Worte von Lars Klingbeil, dem Finanzminister, also dass man das trotzdem immer wieder versucht hat, ein Stück weit Verständnis zu zeigen in Richtung der Amerikaner, was die Sicherheitsbedenken in der Arktis betrifft, was die Russen, was die Chinesen betrifft. Und dass das ja das ist, was am Ende Kern jetzt auch dieses Rahmen, wie nanntest du es?
Ja. Rahmenabkommen.
Der Rahmen für ein Abkommen.
Ein mögliches Abkommen.
Katharina, lass mich dich nochmal fragen, weil ich, als Friedrich Merz gestern nach Brüssel kam und da seine Eingangsstatements abgehalten hat, da hat er, ich will es jetzt nicht wörtlich sagen, aber fast wörtlich hat er gesagt, naja, ich komme aus Davos, das ist so und so gelaufen und ich muss sagen, alles in allem bin ich im Moment sehr zufrieden, wie das läuft. Nimmst du ihm das ab?
Also zufrieden finde ich eine interessante Konnotation, würde ich so vielleicht nicht sehen, würde ich ihm vielleicht jetzt auch nicht zwingend abnehmen, weil natürlich das Gesamtsetting so ist, dass jemand wie Friedrich Merz ganz andere transatlantische Beziehungen gerne hätte. Das ist ein Transatlantiker, dem ist es wichtig. Also das Gesamtsetting, da kann er nicht zufrieden sein. Zufrieden vielleicht mit dem, wie es jetzt im Rahmen der Möglichkeiten ausgegangen ist. Was man bei Merz, was ich interessant fand zu beobachten, ist, dass wir, wie wir es, würde ich sagen, auch in Teilen der Europäischen Union ja sehen und auch bei anderen, dass man schon eine Veränderung im Ton und im Umgang mit Trump in den letzten Tagen bemerkt hat. Also, dass man sehr lange ja drauf gesetzt hat, ihn zu umschmeicheln, sehr sanft mit ihm umzugehen, ihn bloß nicht in irgendeiner Form aufzuregen. Und dass man jetzt zumindest nicht direkt, aber indirekt schon einen härteren Ton anschlägt. Also in Davos, Merz' Rede war so, dass sie einerseits schon versucht hat, einen Schritt auf Trump zuzugehen, zu sagen, gut, dass er jetzt diesen Deal eingegangen ist, andererseits sehr hart rote Linien markiert hat. Also keine Zölle, Souveränität anderer Länder wird nicht in Frage gestellt. All das, diese wertebasierten Fragen, dass man die nochmal sehr, sehr stark betont hat und dass es da schon eine Veränderung gab und dass er mit der ja offenbar auch vorwärts gekommen ist und vielleicht bezieht sich dann darauf eben, dass wir sind zufrieden.
Und wird das alles, Jasper, bei dir auch so wahrgenommen? Ich meine, wir drehen uns auch viel hier in Europa ein bisschen um uns selbst und jede Nuance wird daraufhin geprüft, sind wir hier in unserem Verhalten zu Trump noch so wie sonst oder gibt es neue Töne, wer positioniert sich wie? Ist das Thema in den USA dieses Verhältnis Trump-Europa oder ohnehin das Verhältnis Trump und alle anderen?
Also Thema ist Trump und alle anderen auf alle Fälle und dieser überbordende, dieses überschießende Selbstbewusstsein, was er gerade in letzter Zeit an den Tag legt. Mit Blick auf Europa, glaube ich, sind die Beobachter hier oft nicht so differenziert und sehen nicht die Nuancen, die auch ich, denke ich, wahrgenommen habe. Ich wollte dich auch noch fragen, also auf dem Weg nach Davos war ja immer von großer Geschlossenheit die Rede und dass die unmittelbare Antwort auf diese Drohung unter anderem eine große Geschlossenheit Europas war. Und wir haben ja hier schon thematisiert, dass das sozusagen von Brüssel aus gesehen gar nicht so aussieht. Ich habe das von hier aus auch nicht so wahrgenommen. Ich habe Macron gehört mit eher härteren Tönen und ich habe Alexander Stubb beispielsweise aus Finnland gehört mit einer eher abwartenden Position. Also, aber das wird oft hier nicht so differenziert wahrgenommen. Was wahrgenommen wurde, ist, glaube ich, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, eine am Ende doch große Geschlossenheit in der Zurückweisung dieser Drohungen und dass das ein wichtiger Bestandteil war, wenn wir darüber nachdenken, warum Trump irgendwann nach seiner ja sehr aggressiven Rede in Davos dann diese Kehrtwende hingelegt hat. Ich wollte nochmal zurückfragen, du hast ein bisschen angedeutet, aus welchen Elementen dieser Rahmen bestehen könnte, der dann zu einem Abkommen führt. Und es sind ja im Grunde genommen zwei Gleise, die da aufgelegt werden, wenn ich es richtig sehe. Zum einen alles, was rund um die NATO passieren könnte, zu was sich die NATO entschließt und wo sie da zusammenarbeitet. Und zum anderen eben eine Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und Dänemark/Grönland. Und da scheint mir doch der Knackpunkt zu sein und ein völlig offener Punkt, weil gerade auch nochmal die Rede davon war, wie wichtig allen das Stichwort territoriale Souveränität ist. Ist nicht gerade der einzig vorstellbare Gedanke, warum Trump sich inhaltlich fügen, in der Sache fügen würde oder einen Rückzieher machen würde neben dem Druck, dass er die Aussicht bekommen hat, dass es doch so etwas wie eine zumindest mittelbare Souveränität der Vereinigten Staaten über kleinere Gebiete, sagen wir mal, geben soll, rund um die Militärbasen. Da sind ja schon Modelle im Umlauf, die da als Vorbild dienen könnten. Guantanamo Bay beispielsweise oder auch die britischen Stützpunkte auf Zypern. Wie seht ihr es? Ist das nicht ein völlig ungelöster Aspekt, zumal die dänische Ministerpräsidentin ziemlich klar im Nachgang zu diesen Meldungen, also wir haben jetzt die wunderbare Einigung, ja gleich nochmal klargestellt hat, dass es weiterhin diese rote Linie geht, wenn es um Souveränität geht?
Ja, also wenn du mich fragst, dann glaube ich nicht, dass das der Grund war, warum Trump einlenken konnte. Also insofern, dass er etwas bekommen hat, was die Europäer immer ausgeschlossen haben und die Dänen auch. Ich glaube, diese Forderung, die rote Linie ist nach wie vor hart. Ob es Kalkül gibt, der Amerikaner zu sagen, naja, über kurz oder lang kommen wir schon dahin und wir reden über Szenarien, wie du sie gerade angedeutet hast, souveräne Basen, möglicherweise. Aber dann sind wir doch völlig klar darüber, dass das meilenweit von dem entfernt ist, was Trump am Anfang wollte und was er auch am Donnerstagnachmittag in seiner Rede in Davos immer noch wollte. Besitzurkunden, Title, keine Verteidigung von irgendeinem Pachtgelände, das interessiert ihn nicht. Er will die Insel haben und souveräne Basen würden ihm sicherlich auch keinen Platz in den Geschichtsbüchern, was die Erweiterung des Territoriums der Vereinigten Staaten angeht, einbringt. Nein, ich glaube wirklich, er musste in diesem Falle Lehrgeld zahlen. Das war möglicherweise überraschend, denn diese Erfahrung mit den Europäern ist neu. Einer von euch beiden hat es gesagt, ein Jahr liegt hinter uns. Wir haben die unterwürfige Spielart, mit Trump umzugehen, kennengelernt. Und Rütte ist ja nun Protagonist dieser Spielart. Dennoch will ich ihn verteidigen, denn es wird viel über ihn gespottet. Die Art und Weise, wie er nicht müde wird, Donald Trump zu loben. Ich glaube, nach einem Jahr haben die Europäer hier eine Art Arbeitsteilung gelernt. Ich glaube, sie wissen, dass es beides braucht und ihnen beide Spielarten dienen und dass Rütte geradezu ideal dafür ist, die Rolle einzunehmen, die er im Moment hat. Nicht nur, weil die Chemie stimmt, sondern weil anders als alle anderen Staats- und Regierungschefs spielt Rütte eine Sonderrolle. Du hast eben gerade über Merz gesprochen, Katharina. Mhm. Und natürlich haben wir uns sofort gefragt, wo steht denn der? Steht der näher an Meloni? Steht der mehr an Macron? Und was ist überhaupt mit Klingbeil? Gibt es da Differenzen in der Koalition?
Angeblich
was
nicht.
Sagt die Opposition? Innenpolitische Ränkespiele. All das spielt bei Rütte keine Rolle. Der hat ein anderes Amt. Der kann sich nicht hinstellen und sagen, die Dänen haben aber recht. Aber er kann hinter den Kulissen ohne Rücksicht auf eine Opposition arbeiten. Das hat er getan. Ich glaube, da hat er einen guten Job gemacht. Und im Zusammenspiel mit den europäischen Staats- und Regierungschefs, die ihre eigene Rolle haben und die dann in der Hinsicht auch sehr viel mehr bewegen können, ergibt das, glaube ich, eine ganz gelungene Melange.
Inwieweit das gelungen ist, ich weiß nicht. Würdest du das jetzt schon abschließend sagen? Ich bin ja noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt weiterhin so bleiben wird, dass man diese europäische Geschlossenheit eben an den Tag legt, dass man auch gleichzeitig diese roten Linien weiter so einhält gegen einen Trump, der immer wieder mit Drohungen kommen wird. Gleichzeitig wissen natürlich die Europäer um ihre Abhängigkeiten, die sie eben auch haben, also militärischer Art, aber auch in ganz anderen Bereichen, Technologie, KI, wo wir sind ja auch verbunden über ein amerikanisches Produkt, von dem man denken könnte, wenn da irgendwie mal einer auf die Idee kommt, einen Knopf auszustellen, dann funktionieren diese Dinge nicht mehr. Also das kommt ja alles noch mit rein.
Aber Ja, aber worüber reden wir? Wir reden hier nicht über einen Erfolg, der da heißt, so, jetzt haben wir aber Trump bis zum 20. Januar, was weiß ich, noch weitere 3 Jahre eingehegt. Das ist doch gar nicht das Ziel. Ich glaube, kaum jemand macht sich Illusionen über die Natur dieses amerikanischen Präsidenten. Es geht darum, Zeit zu gewinnen. Es geht darum, möglicherweise darauf zu hoffen, dass die Zwischenwahlen ein bisschen Druck wegnehmen für die Europäer, indem auch aus den USA durch die Wahlergebnisse möglicherweise Spielraum entsteht, weiß kein Mensch. Aber jeder gewonnene Monat ist, glaube ich, ein Mehrwert in dieser Beziehung zwischen Trump und den anderen. Mache ich mir dazu große Hoffnungen, wenn ich über die Zwischenwahlen rede, Jasper?
Nein, das denke ich auf keinen Fall, denn in dieses ganze Bündel an Gründen, die wahrscheinlich möglicherweise den Rückzieher von Donald Trump verursacht haben, du hast sie ja angesprochen, gehört eben die negative Reaktion an den Börsen, die negativen Folgen eines weiteren heißen Handelskonflikts mit den USA, von wo wir ja jetzt schon wissen, dass diese Tarifpolitik, die Politik mit Strafzöllen, mit denen Donald Trump die ganze Welt überzieht, dass das zu 96% im Moment von den amerikanischen Verbrauchern bezahlt wird. So hat es gerade das Kiel-Institut für Weltwirtschaft ausgerechnet. Also Trump steht in den USA natürlich massiv unter Druck, weil er sein fast wichtigstes Versprechen bisher nicht ansatzweise hat einlösen können. Und das war ja das goldene Zeitalter, das wirtschaftlich für die Vereinigten Staaten anbricht. Ganz im Gegenteil, die Verbraucherpreise bleiben hoch. Das ist nun mal das, was die Menschen hier im Lande in allererster Linie interessiert. Sie haben den Eindruck, wie schon zu Zeiten von Joe Biden, dass die Administration sagt, alles sei wunderbar, die Werte sind alle spitzenmäßig, aber sie fühlen es nicht in ihrem Portemonnaie. Sie sehen, wie hoch die Lebenshaltungskosten sind. Sie sehen, dass die Kosten für Krankenversicherung jetzt zur Jahreswende in die Höhe geschossen sind, sich oft verdoppelt haben in vielen Fällen für Leute, die hier gesetzlich versichert sind, gewissermaßen über Obamacare. Also Donald Trump steht da massiv unter Druck. Er hat noch nicht geliefert. Er hat sich erst darüber mokiert. Inzwischen nimmt er es ernst. Aber wir wissen, die Demokraten haben einen Hebel gefunden bei diesem Thema Bezahlbarkeit, Affordability. Und sie haben mit Blick auf Wahlen, die schon gelaufen sind, und dann mit Blick auf die Zwischenwahlen gute Chancen, daraus politisches Kapital zu schlagen. Und einen Aspekt vielleicht noch, auch was die disruptive Innenpolitik in den Vereinigten Staaten angeht, wächst die Kritik an Donald Trump. Die öffentliche Meinung wendet sich gegen die aggressive Vorgehensweise dieser ICE-Einwanderungspolizei. Insofern braut sich da etwas zusammen und die Republikaner haben allen Grund, mit Sorge zu sehen, wie das bei den Midterms im November laufen wird. Und Donald Trump hätte eigentlich allen Grund, das zu einem ernsthaften Thema zu machen.
Ich fand, weil du das so ansprichst, Jasper, da auch interessant den Auftritt in Davos, weil das war ja von Trump nicht eine rein außenpolitische Rede. Das war ja, auch wenn man sie gehört hat, eine in Teilen innenpolitische Rede, wo man das Gefühl hat, er spricht nicht zu den Anwesenden, die sich da in diesem Raum ja offenbar richtig fast erdrückt haben, um Trump zu hören, sondern er spricht auch viel zu den Amerikanern, indem er seine angeblichen, aus seiner Sicht, wie er es darstellt, wirtschaftlichen Erfolge, die es ja so gar nicht gibt, aber das lobt, wie weit man in verschiedenen Themen aus seiner Sicht vorwärts gekommen ist. Da hat man das Gefühl, da redet er eben zu denjenigen, deren Vertrauen er jetzt wieder gewinnen muss oder die er wieder auf seine Seite ziehen muss, und schreckt da ja auch nicht davor zurück, Fake News dafür zu verwenden. Mich würde interessieren, wenn du sagst, die innenpolitische, die Disruption, auch nochmal einen Blick auf seine Bewegung, auf die MAGA-Bewegung. Wir haben ja gesehen, dass es da in Teilen Abgänge gibt. Marjorie Taylor Greene, die sich verabschiedet hat. Gibt es da auch andere innerhalb dieser Bewegung, die ja so stark Trump gestützt hat, die mittlerweile wegrutschen, die ihm da wegbrechen könnten?
Das gibt es, denn wir wissen ja von dem Kern seiner Anhängerschaft, dass die nicht wollen, dass die Vereinigten Staaten sich international engagieren. Nun haben wir erlebt, dass in dem einen oder anderen Fall, sagen wir, die Militärintervention im Iran, Donald Trump das immer so verkauft, dass es quasi ein einmaliger Schlag ist, ein einmaliger militärischer Schlag ohne weitere Konsequenzen. Und da mit diesem Gedanken hat er sozusagen die Skeptiker in seiner MAGA-Bewegung ein Stück weit beruhigen können. Nach Venezuela wissen wir allerdings auch, dass jetzt völlig unklar ist, mit welcher Art von Engagement militärisch und sonst wie das über Jahre lang noch weitergehen wird. Insofern gibt es da diese Skepsis, und es gibt auch im Weißen Haus, denke ich, unter seinen engsten Beratern die große Sorge, dass er sich ein ums andere Mal derzeit außenpolitisch versucht zu profilieren und da in die Offensive geht, wo es doch eigentlich viel wichtiger wäre, endlich die innenpolitischen Themen anzugehen und anzusprechen, die die meisten Leute hier umtreibt. Also da gibt es so den Eindruck, dass enge Berater von ihm, beispielsweise Susie Wiles, seine Chief of Staff, dass die geradezu daran verzweifeln, dass sie eigentlich gerne hätte, dass er sich um Innenpolitik kümmert, um die wirtschaftliche Lage und dass er da auf die Menschen zugeht und dass das aber nicht passiert, sondern, wie wir in Davos erlebt haben, dass wieder eine außenpolitische Rede geworden ist mit all seinen Drohungen.
Jasper, weißt du ein bisschen mehr über die Lobbyarbeit der Dänen in Washington? Das geht ja schon seit Monaten, dass die Dänen in der amerikanischen Hauptstadt durchaus einflussreiche, ja sonst gäbe es sie auch nicht, einflussreiche Firmen beauftragt haben, hier klassische Lobbyarbeit im Kongress zu machen, um Unterstützung aufzuwirbeln gegen diese Breitseite, die Trump gegen Kopenhagen gefeuert hat. Ist das in der Hauptstadt Gespräch gewesen oder wirken die sehr im Verschlungenen und im Dunkeln, weil sie natürlich auch wissen, wie riskant es insbesondere für Republikaner ist, sich im Vorfeld dieser Konfrontation gegen Trump und für Dänemark zu verwenden?
Es ist tatsächlich so, dass die hier Lobbyarbeit gemacht wird. Es, wenn ich es richtig weiß, sogar eine Person benannt worden, die nichts anderes tun soll, als in dieser Weise Arbeit zu machen, Kontakt aufzunehmen im Kongress und die Sicht Dänemarks stärker hier zu vermitteln. Also vielleicht kann man es am ehesten am Ergebnis sehen, denn so wenig die klassischen Transatlantiker im Moment im Kongress zu sagen haben, die, die es noch gibt, haben sich ja mit bemerkenswerter Deutlichkeit in diesen Tagen, als Trumps Sprache so eskalierte, zu Wort gemeldet. Die Demokraten sowieso geschlossen gegen diese aggressive Vorgehensweise und auch bei den Republikanern würde ich sagen, viele halten die Füße still. Viele sind noch so in dem Modus, wir sind eigentlich nur dazu gewählt, die Agenda des amerikanischen Präsidenten umzusetzen. Man hat oft den Eindruck, da geht's dann nur darum, kein Veto einzulegen, keinen Widerspruch zu geben mit diesem Argument, dass er eben gewählt worden ist, um seine Agenda umzusetzen. Aber es gab eben die Transatlantiker, die sich zu Wort gemeldet haben. Es gab die Delegation, die sich auf den Weg gemacht hat nach Dänemark, um dort ein bisschen die Temperatur rauszunehmen. Und es gab Bekundungen der Solidarität, es gab Erinnerungen daran, was für ein wichtiger, verlässlicher Partner gerade Dänemark im Rahmen der NATO gewesen ist, in Afghanistan, im Irak. All das gab es. Die große Frage ist nur, welchen Einfluss kann das haben, wo die Stimme der klassischen Transatlantiker hier eigentlich ansonsten fast nicht mehr zu hören sind. Und da fängt das große Zählen an. Wir wissen auch, die Mehrheiten der Republikaner, beispielsweise im Repräsentantenhaus, ist ja so gering, wie man sich geringer gar nicht mehr vorstellen kann. Das heißt, es kann auf ein paar Stimmen ankommen. Und da ist schon der Eindruck entstanden, zuletzt auch hier, was den innenpolitischen Widerspruch angeht. Es gibt also eine geschlossene Front eigentlich der Demokraten und von genügend an Republikanern, um Donald Trump da richtig in Schwierigkeiten zu bringen, wenn er bei seiner Linie bleibt.
Ja, Katharina, dir wollte ich noch kurz sagen, da bin ich eben auf einen anderen Punkt gekommen, halt gerne dagegen, aber ich will nochmal betonen, warum ich das, was da jetzt passiert ist, aus europäischer Sicht als gelungen betrachte, denn ich glaube, wir unterschätzen manchmal, an welchem Punkt wir waren, am Mittwoch und am Donnerstag, was da alles hätte wegbrechen können, wenn die Dinge weiter eskaliert wären, wenn die 93 Milliarden in Kraft getreten wären. Dabei wäre es ja nicht geblieben. Trump hätte sofort den nächsten Schritt gemacht und wir hätten es mit einem ausgewachsenen Handelskrieg zwischen der EU und den Vereinigten Staaten zu tun. Wenn wir auf die NATO schauen, im Prinzip stand die NATO auf der Kippe kurz vor dem Zusammenbruch. Wäre Trump hart geblieben, dann hätten wir nicht länger über Beistandspflichten reden müssen. Dann hätte sich dieses Bündnis in seiner Absicht komplett in Einzelteile zerlegt und damit erledigt. All das, und ich will nicht sagen, ist jetzt solide geworden, aber es ist zumindest eine Chance. Friedrich Merz hat ja gestern sehr vorsichtig gesagt, ich will wenigstens versuchen, die NATO zu erhalten. Da habe ich kurz gedacht, ups, das klingt irgendwie so, als sei noch längst nicht alles in trockenen Tüchern, was die NATO angeht. Und da hat er wahrscheinlich auch recht. Natürlich müssen wir uns darauf vorbereiten, dass die nächste Breitseite kommt. Aber so eine Schlagzeile, damit muss man ja rechnen, dass der Trump auf die Idee kommt zu sagen, oh, wer mich jetzt noch weiter ärgert, den schütze ich hier mit meinem Nuklearschirm nicht mehr. Mhm. Diese Schlagzeilen hätte es geben können und sie sind für den Moment verhindert worden.
Für den Moment würde ich dir auch nicht widersprechen, dass für den Moment etwas gelungen ist, indem man sich auch aus Sicht der Europäer etwas getraut hat, was man sich vorher eben nicht getraut hat, dass man rote Linien markiert hat, dass man auf die Leute gesetzt hat, die auch also wirklich Trump nochmal bearbeitet hat. Muss man ja auch sagen, Friedrich Merz zählt ja auch zu denjenigen, die ja offenbar einen sehr engen Draht zum amerikanischen Präsidenten haben. Und dass man da einiges abgewendet hat, dass aber eben auch Außenfaktoren dazukommen, wie die schon erwähnten innenpolitischen Fragen in den USA, die wirtschaftlichen Fragen, die Trump hier unter Druck gesetzt haben. Das alles spielt ja da zusammen. Und die Frage ist ja trotzdem, ist es etwas, was tragfähig ist für die nächste Zeit, eben mit dem Wissen, dass dieser amerikanische Präsident wahnsinnig volatil ist in seinen Emotionen, also dieser Deal, dieses Rahmenabkommen, das er als ewig beschreibt, da können wir davon ausgehen, dass das möglicherweise, je nachdem, wie es dann ausgestaltet ist, nicht für ewig ist oder dass es ihn an irgendeinem Punkt vielleicht nicht mehr interessiert, wie wir das ja auch bei anderen Dingen schon gesehen haben. Und das eben dazu kommt, dass ich glaube, dass er schon auch eine Macht hat, widersprich mir Klaus, dass, wenn du es anders siehst, aber dass er schon eine Kraft hat, auch innerhalb der Europäischen Union gewisse Spaltpilze zu setzen. Wir wissen, dass es große Anhänger von Donald Trump gibt, wie Viktor Orban oder andere, die sich dann zu ihm setzen, diesen Vertrag zum Peace Board unterschreiben.
Na? Ja, du hast recht. Er hat diese Möglichkeit zu spalten, aber da sind wir wieder bei einem Punkt, den wir ganz am Anfang gesetzt haben. Hat diese Woche möglicherweise etwas grundsätzlich verändert im Verständnis der Europäer auch miteinander? Denn wenn wir das mal etwas größer ziehen als nur den Grönlandstreit, es ist ja eine Wahnsinnswoche gewesen, weil sie eben auch andere Komplexe, die da mit reinspielen, mit reingenommen hat. Ich erwähne die Rede von Mark Carney in Davos, wo es um die Rolle der Mittelmächte geht, die uns beschäftigen wird. Der kanadische Premier. Ich erinnere an diese Abstimmung, die von vielen als skandalös empfunden wurde im Europäischen Parlament, was das Mercosur-Abkommen angeht, an einem Tag und in einer Woche, in der es darum ging, klarzumachen, dass die Europäer Optionen wahrnehmen, andere Bündnisse einzugehen. Das Ganze eben gespiegelt in einem Jahr Trump. Es ging um Zölle. Es war eigentlich alles dabei und alles kann man durchdeklinieren. Und dann merkt man, wie du am Anfang gesagt hast, vieles hängt mit vielem zusammen. Aber die Europäer haben zunächst mal Hausaufgaben. Denn es ist ja in dieser Woche ganz konkret Schaden angerichtet worden. Das Europäische Parlament hat entschieden, nein, den EU-US-Zolldeal, den ratifizieren wir nicht. Das hätte eigentlich in Straßburg am Mittwoch auf der Tagesordnung stehen müssen, wurde gestrichen aufgrund der Eskalation. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo Roberta Metsola, die Parlamentspräsidentin, sagt, völlig neue Lage. Jetzt sind wir wieder in einer Position, in der wir das Thema aufgreifen können und in der wir dieses Thema abstimmen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Zolldeal ratifiziert wird. Und Ähnliches erleben wir im Fall Mercosur, wo das Parlament, nur um es kurz nochmal einzuordnen, eben die Gerichte angerufen hat und dafür vermutlich für eine Verzögerung beim Inkrafttreten des Abkommens gesorgt hat. Auch da ist es so, dass ja, die Kommission kann diesen Deal auch ohne das Parlament vorläufig in Kraft setzen. Ich höre aber, dass man sich sehr wohl Gedanken macht, im Parlament hier keine Konfliktposition zu präsentieren, sondern möglicherweise per Erklärung zu sagen, ja, wir sind einverstanden, trotz unserer Fragen in Bezug auf Gerichte, dass das Abkommen vorläufig in Kraft tritt.
Klaus, das ist ja ein entscheidender Punkt, weil aus der Wahrnehmung von hier ist es ja gerade so naheliegend, dass jetzt beispielsweise ein Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten quasi eine Alternative bietet, um andere Bündnisse zu schmieden, jenseits all der Drohungen aus Washington. Also was ist das für ein Signal, dass ausgerechnet jetzt in dieser Zeit das Parlament da Nein sagt? Und kann die Kommission das noch in einen Erfolg drehen oder müssen wir jetzt Das habe ich von hier aus gesehen noch nicht ganz verstanden. Müssen wir jetzt 2 Jahre warten, bis Gerichte irgendwie geklärt haben, was da geht, was da nicht geht? Und das wären dann 2 verlorene Jahre.
Ja, also das ist meine persönliche Meinung. Es war eine wahnsinnige Entscheidung des Europäischen Parlaments. Und dass die Grünen eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, jenseits der extremen Ränder, denen ich alles zutraue, um einfach nur irgendwas in die Speichen zu werfen, aber dass die Grünen da eine wichtige, wesentliche Rolle gespielt haben, spricht gegen deren Anspruch, andere Bündnispartner zu finden, Multilateralismus zu stärken. Da ist eine aus meiner Sicht falsche Gewichtung wahrgenommen worden. Und wenn ich jetzt höre, dass es grüne Abgeordnete gibt, die sagen, naja, ich habe also natürlich für diese Erklärung der gerichtlichen Fragen gestimmt, aber im Prinzip bin ich natürlich schon der Meinung, dass Mercosur eine gute Sache ist. Ja, Leute, dann habt ihr die falsche Woche erwischt, den falschen Monat, wahrscheinlich sogar das falsche Jahr und das falsche Jahrzehnt. Dafür ist dieser Mercosur-Deal einfach viel zu lange vorbereitet worden mit all den Schwierigkeiten, die es gab. Muss man 2 Jahre warten? Nein, ich glaube nicht. Im Europäischen Rat hat es eine qualifizierte Mehrheit gegeben für Mercosur. Das hat die Unterzeichnung des Abkommens ermöglicht. An dieser qualifizierten Mehrheit hat sich nichts geändert. Italien war der entscheidende Faktor. Und verbunden mit der Mehrheit war die Weisung an die Kommission, das Abkommen in Kraft zu setzen, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Die sind gegeben in dem Moment, wo der erste lateinamerikanische Staat auf der anderen Seite das Abkommen ratifiziert. Alle sagen, das ist vermutlich im März soweit, wenn Paraguay ratifizieren wird. Und ich rechne damit, dass dann dieses Abkommen vorläufig in Kraft tritt, so wie es auch Vorgänger dieses Prozederes gab, nämlich zum Beispiel beim Handelsabkommen mit Kanada.
Jasper, da an dich nochmal die Frage, spielt das denn in den USA tatsächlich eine Rolle, weil es ja eben alles zusammenfällt in dieser Woche und dann diese Mercosur-Abstimmung noch dazu kam, dass schon auch gesagt wurde, ne, Klaus, du hast gesagt, falscher Tag, falsches Jahr, falsches Jahrzehnt. Also, dass das wahrgenommen wird, dass es da eben auf europäischer Ebene schon auch diese Auseinandersetzung gibt, gerade in solchen Handelsfragen?
Also genau das wird eben so hier auch wahrgenommen. Nicht? Auf der einen Seite wurde wahrgenommen, dass die Europäer doch geschlossen sich gegen die Drohungen Donald Trumps stellen. Auf der anderen Seite wurde sehr sorgfältig registriert, dass ausgerechnet in dieser Zeit das Europäische Parlament eine Entscheidung trifft, die dieses wichtige Handelsabkommen zumindest ein Stück weit in Frage gestellt hat und ungefähr das gegenteilige Signal nach Washington sendet. Also ich glaube eben, wir sind uns ja einig, dass man nicht darauf setzen sollte, dass das die letzte disruptive Initiative des amerikanischen Präsidenten gewesen ist. Wir sind uns einig, dass sozusagen die latente Verachtung, die bei ihm durchklingt, immer wieder eine Rolle spielen könnte und dass auch die Bekenntnisse zur NATO gebunden sein werden oder oft sich der Eindruck entsteht, dass sie gebunden sind an das Verhalten einzelner Bündnispartner. Wir wissen, Donald Trump fördert seine Freunde und er bestraft seine erklärten Gegner. Also, dass es nötig und dass es gut wäre, wenn über den Stand, den wir heute haben, dass das Schlimmste erstmal verhindert ist, dass es dann Signale gibt aus Europa, dass die Schocktherapie ankommt und dass sich Europa noch stärker auf den Weg macht, eigenständig zu agieren. Das ist ein Allgemeinplatz fast schon. Ich frage mich immer, wie viel hat jetzt dieser Konflikt, Klaus, du hast beschrieben, was auf dem Spiel möglicherweise stand, was dieser Konflikt jetzt für eine Wirkung entfaltet über diese unmittelbare Zeit hinaus?
Naja, das wird man ja schnell merken, Katharina. Und ich würde dich gerne fragen, auch ausgehend von den Reden, die der kanadische Premier gehalten hat, aber eben auch Friedrich Merz, kurze Zeit später, der schwamm ja praktisch komplett im Kielwasser dieser Rede und hat Wesentliches aufgenommen, hat sich auch namentlich auf Carney bezogen. Mhm. Überzeugt dich das? Überzeugt dich der Ansatz, dass es einen Weg für die Mittelmächte gibt, sich zu behaupten gegen Großmächte, wenn sie es richtig angehen, wenn sie es nicht ideologisch angehen, wenn sie es nicht ausschließlich wertebasiert angehen, sondern ab und zu eben auch mal auf die eigene Stärke vertrauen. Das sind ja ganz wesentliche Elemente. Man könnte viele hinzufügen, aber ist das eine Hoffnung von Mächten, die sehen, wir brauchen einen Gegenentwurf gegen die Giganten oder ist das mehr?
Also ich glaube, man muss diese Hoffnung haben und ich glaube, wenn man das nicht mehr hätte, wenn man das auch nicht so artikulieren würde, dann könnten wir alle gleich einpacken. Also wir sehen, wir haben das ja in Davos auch häufig gehört, ne? Das ist es, das Ende der regelbasierten Ordnung. Sind wir eben nur noch in einer Welt, in der die Großmächte sich alles untereinander aufteilen, in der nur noch das Recht des Stärkeren zählt? Und natürlich muss man sich dann hier, muss man sich in Europa, muss man sich in den Staaten, in denen einem andere Werte wichtig sind, Gedanken machen, wie man dem entgegenwirken kann und das auch entsprechend dann zur Sprache bringen, rote Linien markieren und die dann aber auch einhalten. Es ist eine Hoffnung. Ich hoffe, dass sie aufgeht. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sicher sehen. Aber wir sind nun mal in einer Zeit, ne, in der Gewissheiten, das erleben wir im Kleinen und im Großen, also hier im Bundestag, auf den ich gucke, wo wir das immer wieder sehen, aber eben auch auf der großen Weltbühne, wo Gewissheiten nicht mehr funktionieren, wo sie uns irgendwie abhanden gekommen, wo sich Neues formiert und wo es dann entsprechende Antworten auch braucht. Und ich bin immer so ein bisschen ein Stück weit optimistisch, dass man das doch irgendwie hinkriegt und würde jetzt mal sagen, zumindest hat man ein paar Lehren jetzt aus dieser Woche mitgenommen, die vielleicht helfen, diesen Weg auch zu gehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, ich bin skeptischer. Ich habe die Rede von Mark Carney total gerne gehört, einfach auch, weil sie einfach rhetorisch wunderbar abgegeben wurde, weil sie durchdacht war, weil sie ohne Floskeln gearbeitet hat. Ganz im Gegenteil, er hat die Floskeln der vergangenen Jahrzehnte entlarvt. Also beispielsweise die Tatsache, dass wir uns über lange, lange Zeit eben vorgemacht haben, dass die viel gelobte, regelbasierte Ordnung für alle gilt. Und vergessen haben, dass einige eben gleicher sind und sich herausnehmen zu definieren, ob es mal für sie gilt und mal für sie nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass diese Mittelmächte in einer derartigen Position sind, zu sagen, zusammen bilden wir dieses Gegengewicht, das überzeugen kann, aber ich glaube, da sind wir schlicht noch nicht. Ich habe eben gesagt, wir spielen auf Zeit. Wir brauchen Zeit, uns gegen diese Giganten zu behaupten. Da ist Potenzial, aber noch haben, glaube ich, alle ihre Lektion da nicht gelernt. Dafür sind die Interessen einfach zu heterogen. Kleiner Rückgriff auf die vergangenen Jahre. Wir hatten mal einen Bundesaußenminister, der hieß Heiko Maas. Das war in der ersten Amtszeit von Donald Trump. Und da kamen die Deutschen und die Europäer darauf, die sogenannte Allianz der Multilateralisten auf die Beine zu stellen. Das war ein Steckenpferd von Heiko Maas, der das im Rahmen der Vereinten Nationen versucht hat, auf die Beine zu stellen. Ich erinnere eine Gründungsveranstaltung in der Woche der Generalversammlung, wo ein paar Dutzend Staaten zusammenkamen. Das Auswärtige Amt hat sogar mal einen Botschafter für die Allianz der Multilateralisten gehabt. Ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Nach dem Wahlsieg von Joe Biden ist das Ganze eingeschlafen. Und die Multilateralisten haben gedacht, naja gut, jetzt werden wir wieder angeführt von dem größten Multilateralisten überhaupt. Und das Ganze ist eingeschlafen und ich vermute, dass wir eine ähnliche Erfahrung vor uns haben würden, sollte es zu einem Machtwechsel in Washington kommen.
Jasper?
Ja, und dann wären eben kleinere Schritte das Mittel der Wahl. Dann muss man eben schauen, wenn so ein größerer Plan, wie ihn Carney skizziert hat oder wie du ihn gerade angesprochen hast, Klaus, wenn das für den Moment unrealistisch erscheint wegen widersprüchlicher oder unterschiedlicher Interessen, dann muss man eben das tun, was man wahrscheinlich tun kann in Europa, um aus dieser Erfahrung nochmal den Gedanken mitzunehmen, dass es Zeit ist, mehr Unabhängigkeit zu entwickeln, dass es dringend notwendig ist, eben damit man bei zukünftigen Konflikten, wie das jetzt der Fall war, mit mehr in die Waagschale werfen kann als die eigene Wirtschaftsmacht. Das hat ja auch eine Rolle gespielt, denke ich, bei der Kehrtwende jetzt, aber für die Zukunft wird es weitere Konflikte geben und dann muss es eben hoffentlich neue Möglichkeiten geben, neue Allianzen, um dem etwas entgegenzusetzen.
Und natürlich ist es, wie Klaus sagt, dass das nicht wieder einschlafen darf, wenn sich in Washington beispielsweise eine Regierung verändert, sondern dass man das immer weiter im Hinterkopf hat, dass es eben diese Abhängigkeiten gibt und dass sie einen erpressbar machen. Und das gibt es ja nicht nur in die Richtung USA, die gibt es auch in viele andere Richtungen. Gucken wir nach China beispielsweise. Klaus?
Zu dieser Woche, das will ich eben noch erwähnen, und es kann kurz bleiben, weil es eben eine Leerstelle war, aber sie muss markiert werden. Zu dieser Woche gehört, dass Trump es geschafft hat, das Thema Ukraine komplett in Davos rauszuhalten. Kaum jemand hat darüber geredet, und ich glaube, Volodymyr Zelensky hat sehr zu Recht in Davos beklagt, dass das der Fall war. Wir sehen das Ergebnis. Wenn man denken würde, dass Trump strategisch plant, dann ist das Kalkül aufgegangen, zu sagen, solange er wenn ich in Europa bin, mit diesen sperrigen Europäern, die in Sachen Ukraine ganz anders ticken als ich, will ich mich in Davos nicht auseinandersetzen. Da treffe ich mich doch lieber einen Tag später am Golf mit den Russen und den Ukrainern zu dritt. Dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Also dieses Bild ist mir im Kopf. Das kann eigentlich keine gute Nachricht sein für die Ukrainer, dort mit Moskau und Washington an einem Tisch zu setzen. Andererseits fragt Volodymyr Zelensky zu Recht, wo seid ihr Europäer, wenn ich euch brauche? Halt, sagt Brüssel, wir stricken gerade an 90 Milliarden für euch. Ihr seid da ja möglicherweise undankbar, nicht ausgesprochen, aber so ein bisschen höre ich diese Tonlage, dass Zelensky da zu offensiv war. Ich muss sagen, in der Situation, in der er und sein Land ist, und es steht auf der Kippe, es war noch nie so schwierig wie in diesem Moment, ist die Verzweiflung dieses Mannes, der irgendetwas unterschreiben will, bevor möglicherweise Referenden über Territorium gegen ihn ausgehen, nachvollziehbar.
Ja, das Thema ist tatsächlich in dieser Woche in Teilen zumindest untergegangen. Bei uns im Programm glaube ich nicht. Wir hatten sehr gute Berichterstattung des Kollegen Peter Sawicki, der eindrucksvoll berichtet hat aus Kiew, wo Menschen bei Minusgraden in ihren Wohnungen sitzen, frierend wegen massiver Angriffe der Russen. Ja, in dieser Stimmung würde ich sagen, kommen wir zum Schluss dieses Podcasts und können eigentlich nur sagen, schauen, was die Zukunft bringt. Ich danke euch sehr nach Brüssel, nach Washington und sage danke an alle fürs Zuhören. Wer uns Nachrichten schreiben möchte, wer uns Rückmeldung geben möchte zu diesem Podcast, kann uns gerne schreiben unter politikpodcast@deutschlandfunk.de oder über Signal oder WhatsApp unter 0160 91 30 7007. Und zum Schluss auch noch ganz herzlichen Dank in die Regie an Moritz Metz und in die Technik an Carsten Püschle. Tschüss.
Tschüss Katharina. Tschüss Jasper.
Tschüss ihr beiden.